Am 14. Januar ging die Schlagzeile um die Welt: Alarm auf der internationalen Raumstation, Evakuierung des amerikanischen Teils. Was es damit auf sich hatte, das fragte ich Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der die Dinge vor Ort zeitgleich verfolgt hat.
Am Morgen, dem 14. Januar um 9.44 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wurde auf der Raumstation Alarm ausgelöst, der sogenannte Ammoniaknotfall. Denn Messgeräte hatten gemeldet, dass es zu einer Ammoniakkontamination der Atemluft, also der Atmosphäre im amerikanischen Modul gekommen sei. Und daraufhin wurde die Notfallprozedur für diesen Fall ausgelöst. Das heißt, die Besatzung hat den amerikanischen Teil der Raumstation verlassen, hat sich in den russischen Teil zurückgezogen. Und am Node One wurde das Hatch, die Luke, geschlossen, um sicher zu sein, dass potenziell kontaminierte Luft nicht in das russische Modul eindringt. Man hat dann alles untersucht. Es ist dann festgestellt worden, dass es zu keinem Druckabfall in einem der Kühlkreisläufe gekommen ist, aus denen hätte Ammoniak austreten können. Gleichzeitig wurden elektrische Geräte runtergefahren. Es wurde ein Kühlkreislauf runtergefahren mit allem drum und dran. Und die Untersuchung hat ergeben, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat, ausgelöst durch einen Sensor. Und am Nachmittag, späten Nachmittag, hat dann die Besatzung mit Atemmasken und Teströhrchen das amerikanische Modul aufgesucht, hat die Atmosphäre untersucht und dabei hat sich herausgestellt, dass es keine Ammoniak-Kontamination gegeben hat, sodass am gestrigen Abend gegen 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit das amerikanische Modul wieder freigegeben worden ist. Am 15. Januar wird dann der Normalbetrieb wieder aufgenommen. Das heißt, alle Systeme werden wieder hochgefahren, sodass die Forschungsarbeiten im amerikanischen Modul und insbesondere auch im europäischen Columbus-Labor fortgesetzt werden können.
Und natürlich auch bei den japanischen Kollegen.
Auch bei den japanischen Kollegen, denn das japanische Kibo-Labor ist ja gegenüber dem Columbus-Labor angedockt, sodass man dort auch weiterarbeiten kann. Wie üblich in solchen Fällen, egal welche Ursache der Alarm hat, an erster Stelle steht die Sicherheit der Besatzung. Und selbst bei einem Fehlalarm ist es natürlich ein sehr gutes Training für einen möglichen echten Notfall.
We copy. Stand by.
Standing by.
And Station Houston on 1, you are go to doff masks.
Houston on 2, just so you know, you might have heard that. We did not hear you on the ATU and the Node 2. That was on Spaceground 2.
Yeah, sorry, Butch, we weren't looking at the comm config, and I should have been using 2, but I called you on 1.
Oh, okay. Thank you.
Экипаж МКС, Супер Москвы, в канале...
Station Moscow on Spaceground 1.
Go ahead, Татьяна.
Der Alarmzustand auf der Internationalen Raumstation wurde am 15. Januar 2015, wie im Hintergrund zu hören ist, aufgehoben. Soweit dieses Ereignis. Nun begrüße ich am Telefon den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Thank you for the update. Okay, sounds good.
Schönen guten Tag.
Über den Fehlalarm wurde eben gesprochen, aber es gab natürlich auch sehr gute Nachrichten, denn am 10. Januar 2015 startete eine Falcon mit einem Versorgungsraumschiff zur Internationalen Raumstation.
3, 2, 1, 0. And lift off of the SpaceX Falcon 9 rocket with Dragon, continuing the resupply chain to the International Space Station.
Towers. Pitch kick is in.
OSMGC proceed to section 10.63.
Stage 1 propulsion and nominal.
Herr Fellenberg, es gab also wieder große Aktivitäten auf der Raumstation. Wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, also wie gesagt, wegen des vermeintlichen Ammoniaklecks war ja die ISS mal wieder in den Schlagzeilen. Auch wenn nicht alles so stimmte, was zum Beispiel im ZDF erzählt wurde. Aber nichtsdestotrotz, an Bord der Raumstation ist natürlich immer viel Arbeit, auch außerhalb solcher Dinge. Und zurzeit befinden sich ja mit Alexander Samokudjajew, Irina Serova und Anton Skablerov drei Russen an Bord der Station. Dazu kommen die beiden Amerikaner Barry Wilmore und Terry Wirtz. Und die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti. Diese Samantha Cristoforetti hat sich übrigens bei den russischen Kollegen sehr herzlich bedankt für die große Gastfreundschaft, die ihnen zuteil wurde, als sie aus das russische Segment wechseln mussten. Seit dem 12. Januar, Sie sagten ja schon, befinden sich an der eigenen Kapsel CRS-5 an dem Modul Harmonie. Es ist voll beladen mit verschiedenen Dingen. Unter anderem sind Weihnachtsgeschenke an Bord. Das ist etwas verwunderlich Mitte Januar. Aber der Start musste mehrfach verschoben werden. Einmal aus technischen Gründen, aber vor allen Dingen deswegen, weil Güter zur Station gebracht wurden, die man vermisst hatte. Und zwar vermisst hatte wegen des Fehlstarts des anderen amerikanischen Transporters Cygnus. Dort waren viele Dinge drin, die man jetzt auf der Station brauchte für Experimente. Deswegen ist in der Fracht sehr viel umgestellt worden von Dragon. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man diese ganzen Studentenexperimente, die ja mit sehr viel Engagement in Universitäten gemacht wurden, dass man diese alle noch einmal bestellen konnte und weitgehend alle diese Studentenexperimente jetzt fliegen kann. Sie sind an Bord der Dragon-Kapsel. An Bord der Dragon-Kapsel waren auch ganz schnell produziert zwei Flock 1D-Satelliten eines privaten Anbieters, der Erdaufnahmen mit diesen kleinen CubeSat-Satelliten macht. Es sind ja 26 dieser Satelliten bei dem Fehlstart von Cygnus verloren gegangen. Und ein weiterer CubeSat aus Brasilien ist auch noch mit an Bord. Und eine Einrichtung, die dieses Aussetzsystem für CubeSats wieder in Ordnung bringt, da gab es ja Probleme. Und es gibt einen gewissen Stau im japanischen Kibo-Modul für das Aussetzen von Satelliten. Da sind noch eine ganze Menge, die seit Juli 2014 auf das Aussetzen warten. Der Start am 10. Januar dieser Dragon-Kapsel war natürlich von großem Interesse wegen der Falcon 9, denn hier war erstmals vorgesehen, eine Raketenstufe, die Grundstufe der Falcon 9, sicher landen zu lassen. Das kann man nicht an Land machen zurzeit, weil es dafür keine Genehmigungen gibt. Aber Elon Musk und seine Crew haben gesagt, wir bauen ein Schiff, eine Barke, die weit genug vom Cape entfernt ist und werden dort versuchen zu landen. Ich sage mal, so wie Elon Musk sagte, die Zigarre können wir nicht anzünden, weil es nicht ganz so erfolgreich war. Aber es war ein Riesenschritt dahingehend, diese Stufe wirklich sicher zur Erde zurückzubringen. Alle Manöver funktionierten soweit einwandfrei, aber das Aufsetzen auf dem Schiff funktionierte nicht so, wie es sollte. Es kam zu einem seitlichen Aufsetzen. Es gab Steuerungsprobleme, weil, so stellte man fest, die Flüssigkeit für die Hydraulik bereits aufgebraucht war und ein sicheres Steuern nicht mehr möglich war. Die Rakete kam etwas seitlich auf, stürzte dabei um und rutschte brennend von der Plattform ins Meer. Die Probleme auf dem Schiff sind nicht sehr groß. Man will beim nächsten Start, der ist für Anfang Februar vorgesehen, einen erneuten Versuch unternehmen. Also hier sind also die Probleme auf diesem Schiff nicht allzu groß gewesen. Nur muss man sagen, es ist ein riesiger Erfolg, trotz dieses kleinen Missgeschicks. Denn eine Stufe sicher bis auf diese Position zu bringen, die auf ein Schiff angelegt ist, also auf einem Schiff eine Raketenstufe zu landen, die aus einer Höhe von 60, 70 Kilometer zur Erde zurückkommt, ist eine ganz geniale Geschichte. Und es gibt sogar auch NASA-Techniker, die es einfach nicht für möglich gehalten haben, eine Raketenstufe so genau zu steuern. Es bleibt zu hoffen, dass wir bei den nächsten Missionen sehen können, dass auch eine sichere Landung möglich ist. Und dann hat natürlich Elon Musk mit seiner Falcon-Rakete eine ganze Menge geschafft. Aber bleiben wir noch bei der ISS. Es gibt ja noch so einiges, was in den nächsten Wochen anliegt. Dieser Dragon-Transporter wird bis zum 10. Februar an der ISS bleiben und dann mit wichtigen Gütern wieder zur Erde zurückkehren. Dragon ist ja die einzige Kapsel, neben Soyuz natürlich, die auch Dinge von der Raumstation wieder zur Erde zurückbringen kann. Am 14. Februar ist dann auch Schluss für ATV-5, für unseren Georges Lemaitre. Dieser europäische Raumtransporter ist ja der letzte der ATV-5-Serie. Er wird dann am 14. Februar abgekoppelt und wird dann in der Erdatmosphäre verglühen. Am 16. Februar ist ein amerikanisches IWE, also ein Ausstieg vorgesehen. Sehen Wilmer und Wirtz werden die Station für etwa 6 Stunden verlassen. Einen Tag darauf, am 17. Februar, wird erwartet, dass Progress M26M, also ein weiterer russischer Transporter, zur Station kommt, also anlegen wird an den freien Stutzen von ATV. Und an diesen Transporter, ein besonderer Wunsch der Astronauten, wird sich besonderes Essen befinden, unter anderem auch schwarzer Kaviar. Das Ganze wird gefolgt von 2 weiteren amerikanischen Ausstiegen. Dieses ISS IWE Nummer 30 wird am 20. Februar erfolgen und Ausstieg Nummer 31 am 25. Februar. Neben Wartungsarbeiten geht es dabei um Umbauarbeiten für künftige Flugmissionen, für zum Beispiel die kommerziellen bemannten Flüge. Hier muss an der Raumstation so einiges umgebaut werden und Vorbereitungsarbeiten, Verkabelungs- oder Entkabelungsarbeiten sind jetzt schon mal geplant. Die Landung von Sojus-Thema 14 mit Demokratjajew, Serova und Wilmore ist für den 12. März geplant. Thema 15 wird noch bis zum 11. Mai an der ISS bleiben. Und großes Interesse wird sicherlich der Start von Sojus TMA 16 am 27. März finden, damit dem Russen Mikhail Korneljenko und dem Amerikaner Scott Kelly die erste Einjahresmission auf der Station beginnen wird. Bislang sind die Stammbesatzungen immer nur ein halbes Jahr an Bord und die beiden werden ein Jahr an Bord bleiben. Und erwähnen möchte ich noch, dass mit Sarah Brightman aus Großbritannien im September mit Sojus TMA 18M eine weitere Touristin zur Station fliegen wird und mit Satoshi Takamatsu aus Japan ein weiterer Tourist für einen Flug trainiert. Er ist zunächst einmal Backup für Brightman. Wann er einen Flug erhalten wird, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Also auch Touristenflüge zur ISS wird es wieder geben.
Soweit zur internationalen Raumstation, was in der nahen Zukunft vor uns liegt. Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe von unbemannten Missionen, die ihrem Ziel zustreben, beziehungsweise die auch ihre Mission beenden werden. Herr Fellenberg, lassen Sie uns doch mal das anhand einer Reise durch unser Sonnensystem im Einzelnen abarbeiten.
Ja, beginnen wir ganz weit draußen. New Horizons ist im direkten Anflug auf den Pluto, auf diesen Zwergplaneten, der so lange Planet unseres Sonnensystems war. Am 14. Juli 2015 soll die Sonde das System Pluto-Charon passieren. Es gibt ja bereits jetzt Fotos der Sonde. Die Sonde wird von nun an immer wieder neue Aufnahmen machen des ganzen Systems. Es sind ja verschiedene Monde zusätzlich entdeckt worden. Und dann können wir natürlich erwarten, dass wir hervorragende Aufnahmen von der Passage dieses Planeten haben, von seinen Monden. Aber damit ist die Mission nicht beendet. In den nächsten 5 bis 7 Jahren werden 2 Objekte im Kuiperbelt angesteuert, also in einem völlig unbekannten Bereich unseres Sonnensystems. Cassini am Saturn, es ist jetzt 10 Jahre her, dass die Huygens-Sonde, unsere europäische Sonde, auf dem Titan abgesetzt wurde. Am 12. Februar wurde der 110. Titan-Flyby von Cassini erfolgen und nach mehrfachen Verlängerungen der Mission können wir noch etwa 2 Jahre damit rechnen, dass die Sonde Daten und Bilder liefert des Saturn, der Saturnringe und vor allen Dingen der Saturnmonde, Radaraufnahmen des Titan. Dann wird auch der Treibstoff von Cassini zur Neige gegangen sein und die Sonde wird in die Atmosphäre des Saturn abstürzen. Am Jupiter gibt es derzeit keine Raumsonde, aber die amerikanische Sonde Juno ist im Anflug und wenn alles weiter so gut läuft wie bisher, wird am 4. Juli des kommenden Jahres wieder eine Sonde den Jupiter umkreisen und wichtige Daten über die Atmosphäre des Jupiter sammeln, aber auch über die einzelnen Monde und dabei natürlich auch wieder wichtige Aufnahmen machen. Vergessen wir nicht Rosetta. Rosetta ist am Kometen Churyumov-Gerasimenko und hat sich ihm sehr nahe angenähert, hat Detailaufnahmen gemacht und der Komet beginnt immer mehr auszugasen, wird langsam einen Schweif bekommen. Das Ganze ist noch nicht ganz so spektakulär, wie man sich das bisher eigentlich erwartet hat. Also er ist etwas langsam dabei, dieser Komet. Und vielleicht haben wir auch etwas Glück, denn bis Mitte Februar ergibt sich die Möglichkeit, dass vielleicht auch wieder der Lander Philae zum Leben erweckt werden kann, wenn die Sonne aus seinen Solarzellen scheint. Ich sage mal, die Erfolgsaussichten sind vielleicht so 50%. Also wenn es klappt, ist es eine ganz hervorragende Geschichte. Warten wir es ab. Es wäre wirklich brillant. Mit der amerikanischen Raumsonde Dawn befindet sich ein Flugkörper im direkten Anflug, schon eigentlich in der Nähe, kann man schon sagen, des Zwergplaneten Ceres. Dieser Zwergplanet ist kugelförmig wie die anderen Planeten auch. Er ist sehr, sehr interessant. Es gibt bereits einige Aufnahmen, die Details zeigen, einen großen weißen Fleck. Eventuell gibt es auf diesem Körper auch Geysire. Und wenn die Sonde dann im Orbit sein wird, etwa April, Mai diesen Jahres, dann werden wir sicherlich eine Vielzahl von hervorragenden Aufnahmen bekommen. Denn am Asteroiden Vesta hat die Sonde schon gezeigt, was sie kann, wozu sie in der Lage ist. Und wir werden danach sicherlich eine globale Karte eines neuen Zwergplaneten haben, so wie wir ihn bisher noch nie gesehen haben. Am Mars ist natürlich immer eine ganze Menge los. Wenn auch Opportunity als Mars-Rover nach 11 Jahren etwas, wie gesagt, geplant war, eine Mission von 3 Monaten. Also es gibt jetzt Probleme, mit dem Gehirn des Rovers. Also man sagt, er wird langsam senil, er vergisst einiges. Und zwar gibt es da einen bestimmten Bereich des Computers, einen Speicherbereich, der nicht mehr funktioniert, sodass alle Daten nicht mehr so abgerufen werden können, wie es sein soll. Man arbeitet an dem Problem, vielleicht kann man es auch wieder beheben. Ansonsten muss man halt mit etwas weniger Daten auskommen. Aber immerhin ist es eigentlich unglaublich, dass dieses System dort schon seit 11 Jahren auf dem Mars unterwegs ist. Der große Bruder von Opportunity, Curiosity, ist im Gehlkrater unterwegs. Dort gibt es viel zu forschen, zu bohren. Man macht Wetterberichte, man untersucht die Umgebung des Rovers und man fährt größere Strecken. Also hier ist ebenfalls sehr viel Aktivität. Und alle 5 Orbiter, die wir in der Umlaufbahn um den Mars haben, es sind die amerikanischen Orbiter, Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey und MAVEN, sowie unser europäischer Mars Express und seit über 100 Tagen die indische Raumsonde Mangalyaan, die arbeiten alle ganz hervorragend und zum MRO, zum Mars Reconnaissance Orbiter ist auch zu sagen, durch Auswertung seiner Bilder, er kann ja sehr, sehr hochauflösende Bilder machen, ist es jetzt gelungen, die britisch-europäische Raumsonde Beagle 2 zu finden. Das ist eine Sonde, die damals mit Mars Express zum Planeten geschickt wurde, gelandet ist, aber man hat nie Funksignale von dieser Sonde empfangen. Und jetzt nach 10 Jahren hat man sie also gefunden auf dem Mars und einigermaßen intakt. Nicht alle Systeme sind aufgeklappt, anscheinend auch das System, wo die Antenne drin ist, ist nicht richtig aufgeklappt. Und man wird mit weiteren Bildern versuchen, noch etwas genauer nachforschen zu können, warum es denn dann nicht zur Signalübertragung gekommen ist. Es ist allerdings sichergestellt, dass die Landung, so wie sie geplant war, mit Airbags, also mit dem Fallschirm, Airbags und so weiter, funktioniert hat, nur eben keine Signale empfangen werden konnten. Es ist in der Zwischenzeit so, dass auf der Erde 2 Mars-Missionen vorbereitet werden, die im kommenden Jahr gestartet werden. Der NASA-Lander InSight, der bohren soll, also eine Tiefbohrung machen soll in den Marsboden, sicherlich sehr interessant. Und der europäische ExoMars-Orbiter TRACE, der vornehmlich die Atmosphäre erforschen soll. Er hat aber auch ein experimentelles Landegerät an Bord. Also am Mars bleibt es weiter sehr interessant. Kommen wir nun direkt zu unserem Nachbarn im All, dem Mond. Hier sind gegenwärtig die Chinesen sehr aktiv und äußerst erfolgreich. Der Lander Chang'e 3 ist in die 14. Mondnacht gegangen. Das heißt, er ist seit vergangenem Jahr dort immer wieder aus der Mondnacht erweckt worden. Er arbeitet also noch und ist damit der Flugkörper auf dem Mond, der am längsten funktioniert hat bis jetzt. Und das sieht auch so aus, dass er weiter funktionieren wird. Vom kleinen Rover U2 hört man nichts mehr. Der scheint wohl nicht mehr zu funktionieren. Meldungen dazu gibt es allerdings nicht. Dann gibt es da natürlich noch die Raumsonde LRO zum Mars Reconnaissance Orbiter vergleichbar, Lunar Reconnaissance Orbiter, die nunmehr schon seit 5,5 Jahren hervorragende Bilder aus der Mondumlaufbahn liefert. Zurück zu den Chinesen. Dort gab es ja diese Mission Chang'e 5 Test. Das ging also darum, eine Landekapsel für eine Probenrückholmission, die 2017 geplant ist, Chang'e 5, dass man dies einmal testet. Und dazu braucht man ja eine Muttersonde. Und nach der erfolgreichen Rückkehr der Landekapsel Ende Oktober vergangenen Jahres hat man diese Muttersonde zunächst am 28. November vergangenen Jahres in den L2-Punkt, 61.000 Kilometer vom Mond entfernt gebracht. Dort Forschung betrieben, hat zum Beispiel ein Mosaik von Bildern zusammengestellt, wo man sämtliche Mondphasen rund um die Erde fotografiert hat. Ein einmaliges Bild, wunderschön. Und dann hat man am 4. Januar ein Manöver gemacht, um aus diesem L2-Punkt herauszukommen und in eine Umlaufbahn um den Mond einzuschwenken. 200 mal 5000 Kilometer. Durch 2 Bahnmanöver ist man dann auf 200 Kilometer Kreisbahn heruntergegangen. Hier wird man Experimente ausführen, die für Chang'e 5 wichtig sind. Es geht auch um Experimente für künftige Rendezvous in der Mondumlaufbahn. Und vor allen Dingen wird man aus nächster Nähe Aufnahmen machen für den Lander Chang'e 5, mit denen ja Proben vom Mond zurückgeholt werden sollen. Kommen wir zur Venus. Der europäische Venus Express ist nicht mehr aktiv. Er hatte ja im April 2011 die Venus erreicht, als Venus Orbiter hervorragende Daten geliefert. Dann hat man die Bahn immer wieder abgesenkt zum Schluss der Mission und wollte sie dann auf 480 Kilometer wieder anheben, von nur etwas über 180 Kilometer. Und das ist nicht gelungen, weil der Treibstoff alle ist. und damit ist auch Treibstoff für die Lagerkontrolle nicht mehr vorhanden. Und am 28. November musste die ESA erklären, dass die wissenschaftliche Arbeit mit Venus Express eingestellt werden musste, dass keine Signale mehr empfangen werden, jedenfalls keine Daten mehr. Es gibt noch ein Trägersignal, das sporadisch empfangen wird vom Sender und damit kann man die Sonde noch verfolgen. In den nächsten Wochen ist damit zu rechnen, dass die in die Venusatmosphäre abstürzt und verglühen wird. Aber nun befindet sich bereits die nächste Sonde im Anflug auf die Venus. Es ist der japanische Venus-Orbiter Akatsuki. Es ist der zweite Anflug. 2010 war der Einschuss in die Venus-Umlaufbahn fehlgeschlagen durch Probleme mit dem Antriebssystem. Jetzt hat man gedacht, man kann es noch einmal probieren, zwar nicht mit dem Hauptantriebssystem der Sonde, sondern mit den Korrekturtriebwerken, die man hat. So wird man natürlich keine Umlaufbahn bekommen, wie man sie gerne gehabt hätte. Es war gedacht bis zu 80.000 Kilometer Venus-Entfernung. Man wird jetzt im Dezember versuchen, die Sonde mit den Steuertriebwerken in die Umlaufbahn zu bringen. Man kann dann allerdings nur eine Umlaufbahn bekommen, die im fernsten Punkt 300 bis 400.000 Kilometer von der Venus entfernt sein wird. Aber einen Großteil der Experimente wird man ausführen können. Auch am Merkur, am innersten Planeten des Sonnensystems, gibt es etwas Neues. Und zwar die Sonde Messenger nähert sich dem Ende ihrer Mission. Auch hier geht es darum, dass der Treibstoff alle ist, wie bei Venus Express. Also die Sonde war knapp 4 Jahre im Orbit und hat eine Vielzahl von Messdaten und brillante Bilder des Planeten geliefert. Wir haben jetzt eine vollständige globale Karte des Merkur. Und ich denke mal, wenn diese Sonde im März etwa abstürzen wird, können wir auf eine sehr, sehr erfolgreiche Mission am Merkur zurückblicken. Eine weitere Merkur-Mission befindet sich derzeit in Vorbereitung. Auch hier wird es wieder etwas geben. Und zwar die kombinierte europäisch-japanische Mission BepiColombo wird gerade vorbereitet. Der Start ist für Sommer nächsten Jahres vorgesehen an Bord einer Ariane 5 Trägerrakete. Das ist eine kombinierte Mission aus 2 Orbitern, die dann, also Forschungsorbitern, das sind noch mehrere Körper, die da in einer Umlaufbahn gelangen werden, aber 2 Forschungsflugkörper, die dann den Planeten umkreisen werden, sicherlich viel mehr interessante Daten liefern werden, nachdem die Sonde 2-mal an der Venus und 4-mal am Merkur vorbeigeflogen sein wird, erreicht sie die Umlaufbahn des Merkur hoffentlich erfolgreich dann im Jahre 2020. Also das war ein sehr weiter Ausblick in die Zukunft.